weil man dieses Gefühl der Erkenntnis hat, heißt das noch nicht, dass man jetzt die objektive Wahrheit irgendwie gesehen hat. Das kann lustigerweise auch ein paar Mal dann so hin und her gehen. Also da glaubt man jetzt, das funktioniert so, und dann schaut man sich es nochmal an und denkt sich, nein, das kann nicht funktionieren, weil da hat man dann sozusagen eine Art Gegenbeispiel oder einen Einwand, und am nächsten Tag kommt man auf, nein, also dieser Einwand war ein Blödsinn, der ursprüngliche Argument stimmt eh.
Ja. Ziemlich, und das funktioniert auch sehr gut, wenn wir zu zweit sind, ich behaupte was und er sagt, das kann nicht sein, hier ist ein Gegenbeispiel, und dann versuche ich halt sein Gegenbeispiel zu widerlegen, zu umschiffen, oder wenn es wirklich ein Gegenbeispiel ist, dann muss ich halt meine Behauptung ändern.
Sagen die beiden Mathematiker Jakob Kellner, ihn habt ihr ganz am Anfang gehört, und Martin Goldstern, beide sind von der Technischen Universität Wien. Mit den beiden habe ich über Aha-Momente gesprochen und die Unendlichkeit in der Mathematik. Und auch wenn man zwar mit dem Unendlichen rechnen kann, bei dieser Folge von Fragwürdig werdet ihr nichts in der Art machen müssen, versprochen. Stattdessen gibt es einen kleinen Einblick, wie Mathematiker denken. Ihr erfahrt, was sie unter dem Unendlichen verstehen und warum Unendlichkeiten verschieden groß sein können. Dabei werdet ihr auf Hunde in der Fußgängerzone, ein berühmtes Hotel und die Mengenlehre treffen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir starten durch. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
Fragwürdig, der Podcast mit Antworten.
Wenn ihr jemandem erklären müsstet, was das Wort unendlich heißt, was würdet ihr sagen? Vielleicht sowas wie, ja, das heißt, es gibt kein Ende, der Raum geht immer weiter, oder vielleicht auch zeitlich gesehen. Es gibt kein Ende, da kommt immer noch etwas. Okay, eine Möglichkeit, aber was bedeutet das Wort unendlich in der Mathematik? Das habe ich Martin Goldstern und Jakob Kellner gefragt und die haben gemeint, ja, kommt drauf an. Also erstmal ganz vereinfacht gesagt, unendlich bedeutet nicht endlich. Das Unendliche ist als Gegensatz zu etwas Konkretem gedacht, zu etwas Endlichem gedacht. Unendlich heißt so viel wie, es geht immer noch weiter. Jetzt ist es aber so, dass je nach Teilgebiet der Mathematik, also wenn es um Details geht, dann kann es unterschiedliche Antworten geben auf die Frage, was bedeutet denn jetzt unendlich bitte? Jemand, der mit Geometrie zu tun hat, der meint vielleicht etwas anderes als jemand, der von der Mengenlehre spricht. Die Antwort, was mit dem Wort Unendlichkeit gemeint ist, hängt also vom Kontext ab, und hier kommt das Beispiel dazu.
Wenn Sie sich zum Beispiel die Zahlen gerade anschauen, wo 0 und 1 und 2 und minus 1 und minus 2 drauf sind, da gibt es zwei Richtungen, in die man laufen kann, Richtung positiv und Richtung negativ. Und manchmal ist es praktisch, wenn man von plus unendlich und minus unendlich spricht. Also ich gehe jetzt Richtung plus unendlich, heißt, ich gehe in die positive Richtung. Aber wenn ich zum Beispiel in einer Ebene stehe, dann gibt es viele Richtungen. Ich gehe nach Richtung Norden, das ist das nördliche Unendlich, und Süden das südliche, aber es gibt auch das westliche und das nordwestliche Unendlich. Also da gibt es unendlich viele Unendlichs sozusagen, und in beiden Fällen ist es sinnvoll, das als unendlich zu bezeichnen.
Und weil Unendlichkeit je nach Kontext etwas anderes meint, bleiben wir in dieser Folge bei einem Teilgebiet der Mathematik, nämlich bei der Mengenlehre. Bei der geht es nicht um Richtungen, hier geht es darum, wie groß eine Menge ist, wie viel in ihr steckt. In einer Menge kann unendlich viel drin sein. Und um dem Gedanken näher zu kommen, starten wir doch erst einmal im Endlichen und gehen zusammen in die Stadt. Mengen, die begegnen uns überall im Alltag. Nehmen wir zum Beispiel eine belebte Fußgängerzone mit all den Geschäften, Menschen, Bäumen und so weiter. Was wir hier sehen, das können wir zusammenfassen. Und dadurch werden dann verschiedene Einzeldinge gemeinsam eine gedankliche Einheit. Zum Beispiel, wir können alle Fußgänger als eine Menge sehen. Oder wir sagen, ach nö, wir schauen lieber nur auf alle Hunde, die hier unterwegs sind. In dem Fall sind dann die Hunde die Elemente einer Menge. Und wenn ich dann innerhalb dieser Menge nochmal Unterteilungen mache, ja, dann habe ich Teilmengen. Zum Beispiel wären alle Hunde mit spitzen Ohren eine Teilmenge, die Hunde mit Schlappohren, die wären eine andere Teilmenge. Wir können auch nach Augenfarbe, Fellfarbe, Größe sortieren. Das ist total egal. Wichtig ist nur, dass wir die Inhalte der Mengen und Teilmengen nach Kriterien festlegen. Und je nachdem, auf welche Kriterien wir dabei schauen, haben wir eben andere Elemente, in dem Fall Hunde, in den Mengen und Teilmengen. So, und nun verlassen wir an dieser Stelle die Vierbeiner wieder und schauen auf die Mathematik. Auch dort gibt es diese Zusammenfassung von Elementen, die gemeinsam eine Menge bilden. Nur, dass die Elemente in der Mathematik abstrakt sind. Zahlen, Funktionen und so weiter. Und diese Elemente, die sind zusammen eine Gesamtheit, das ist hier der ausschlaggebende Gedanke. Deutlich wird das, wenn wir auf andere Sprachen schauen, meint Martin Goldstern.
In manchen Sprachen ist das Wort Menge so etwas wie eine Vielheit. Menge heißt bei uns ja irgendwas Großes auf Deutsch. Auf Englisch zum Beispiel ist es ein Set und auf Französisch ein Ensemble. Und in vielen anderen Sprachen, die betonen eher das Zusammengehören. Also das ist ein neues Objekt, das geschaffen wird. Wir haben Objekte, die wir in die Menge hineingeben und die Menge selber ist für uns dann auch wiederum ein Objekt.
Und ganz typisch für die Mengenlehre ist, dass die Elemente einer Menge, die können sogar selbst Mengen sein. Das kann ganz schön verschachtelt werden.
Also wir können die Menge aller Zahlenmengen betrachten. Oder die Menge, die zwar keine Zahlen enthält, aber die eine Menge enthält, die alle Zahlen enthält. Das hat sich als praktisch erwiesen, Mengen von Mengen zu betrachten und auch höhere Stufen davon.
Erinnert ihr euch noch an die Kreise, die man im Unterricht oft malt, wenn es um Mengenlehre geht? Ihr macht einen Kreis, dann schreibt ihr oder zeichnet Elemente rein, zum Beispiel Zahlen, und damit stellt ihr dann bildlich eure Menge dar. Ihr könnt aber auch einen Kreis malen und dann weitere Kreise in den größeren Kreis malen und ja, dann habt ihr die Idee aufgezeichnet, die Martin Goldstern gerade beschrieben hat, nämlich eine Menge, die andere Mengen enthält. Ihr merkt, die Mengenlehre oder auch die Mathematik im Allgemeinen, die hat mit der Frage zu tun, was ist denkbar? Was kann ich mir logisch erschließen? Es geht nicht unbedingt darum, ob ich das jetzt 1:1 in der Alltagswelt wiederfinde, aber das macht auch irgendwie, finde ich jedenfalls, den Reiz von Mathematik aus. Wir können immer noch einen Schritt weiterdenken und noch weiter, solange es eben logisch passt. Ohne Ende weiterdenken, das geht zum Beispiel mit den natürlichen Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ich könnte jetzt noch ganz lange weitermachen, aber ich könnte niemals die letzte Zahl aufzählen. Oder anders gesagt?
Herzlich willkommen in der Unendlichkeit.
Die Menge der natürlichen Zahlen ist unendlich. Und sie ist nicht allein. Im 19. Jahrhundert begründete der Mathematiker Georg Cantor die Mengenlehre. Damit hatte er am Anfang nicht nur Fans in der Fachwelt, aber das ist passé. Die Mengenlehre ist inzwischen seit rund 100 Jahren ein etabliertes Teilgebiet in der Mathematik. Cantor hat bei seiner Arbeit nicht nur herausgefunden, dass es unendliche Mengen gibt, er konnte auch zeigen, es gibt unendlich viele Unendlichkeiten. Und die sind zum Teil auch noch unterschiedlich groß. Wenn wir nämlich die Größe von Mengen vergleichen wollen, dann müssen wir irgendwie herauskriegen, wie viele Elemente in der jeweiligen Menge stecken. Bei kleinen, endlichen Mengen, okay, einfach. Wenn ich jetzt, sag ich mal, vielleicht 5 Äpfel vor mir habe, dann sind das 5 Elemente in der Menge. Das sehe ich direkt. Oder ich zähle eben ganz schnell nach. Bei großen Mengen geht das schon nicht mehr so wirklich. Denkt mal nicht an eine Handvoll Äpfel, sondern, ich sag mal, vielleicht an einen Sandstrand. So, und jetzt zählt mal bitte die Sandkörner. Wird ein bisschen mühsam. Und bei unendlichen Mengen, da können wir die Sache mit dem Zählen sowieso komplett vergessen. Aber die Mathematiker haben für solche Fälle einen guten Trick entwickelt. Der erklärt sich am besten mit einem Beispiel.
Man hat einen Sack mit Äpfeln und einen Sack mit Birnen. Wenn man jetzt wissen will, ob man mehr Äpfel oder Birnen hat, oder gleich.
Neulich gab es eine Vorlesung, wo der Juan das vorgetragen hat. Gibt es in diesem Hörsaal mehr Sessel oder mehr Zuhörer? Und dazu muss man die Sessel und die Zuhörer nicht abzählen. Man weiß ja, dass jeder Zuhörer auf einem Sessel sitzt und man sieht einen freien Sessel und weiß schon, es muss mehr Sessel geben. Sitze eigentlich. Sessel sagt man in Deutschland nicht.
Sessel sagt man in Deutschland nicht.
Sitze. Nein, Sessel.
Stühle, was ich mache. Ja. Also das ist ein viel besseres Beispiel, ja.
Also man muss nicht zählen, um Größen zu vergleichen zu können. Ja. Man muss nur eine Bijektion finden, was manchmal leichter ist.
Genau, es ist sowas wie eine Paarung. Also jeder Mensch hat genau seinen Sitz, der nur ihm gehört und kein jeder Sitz bleibt frei, kein Mensch bleibt frei, genau. Und diese Intuition oder diese Eigenschaft oder Tatsache, die in den endlichen Mengen gut funktioniert, kann man jetzt eben auch auf unendliche Mengen ganz genauso anwenden. Weil bei unendlichen Mengen hat man das Problem, dass man ja von Anfang an erst einmal diese Zahlen gar nicht hat. Bei den Sesseln oder bei den Stühlen und den Menschen könnte man ja sagen, wir zählen ab, wie viele Menschen sind da drinnen und wie viele Sitze sind drinnen. Dann kann man vergleichen. Dafür haben wir bei unendlichen Mengen gar nicht die Möglichkeit. Stattdessen verwenden wir direkt diese Vergleiche.
Ja gut, dann probieren wir das mit den Paaren doch mal aus. Wir starten mit der Menge der natürlichen Zahlen. 1, 2, 3 und so weiter. Und die vergleichen wir mit der Menge der geraden Zahlen. 2, 4, 6 und so weiter. So, meine Frage jetzt an euch. Welche der beiden Mengen ist größer? Rein aus dem Bauch heraus könnte man sagen, ja, ist doch klar, was ist das für eine Frage? Die Menge der natürlichen Zahlen. Das sind schließlich die geraden und noch zusätzlich die ungeraden Zahlen zusammen, oder? Ja, nicht ganz. Also spätestens jetzt ist der richtige Moment, um misstrauisch zu werden. Ich kann nämlich, wie bei den Stühlen und Zuhörern vorhin, auch bei den beiden Mengen Paare bilden. Die 1 der einen Menge, die ordne ich der 2 aus der anderen Menge zu. Die 2 kommt zur 4, die 3 zur 6, die 4 zur 8. Das geht unendlich so weiter. Es gibt kein letztes Paar und es bleibt auch vor allen Dingen keine Zahl irgendwo übrig. Dank der sogenannten Bijektion können wir am Ende sagen, beide Mengen, die der natürlichen Zahlen und die der geraden Zahlen, sind gleich groß, auch wenn ich nicht die Elemente der beiden Mengen abzählen kann. Aber wird das eigentlich immer so gemacht?
Es gibt verschiedene andere Methoden, um die Größe einer Menge zu messen, aber wir in der Mengenlehre interessieren uns speziell für die Kardinalität und im Sinne der Kardinalität sind diese beiden Mengen gleich groß.
Okay, kurz zum Wort Kardinalität noch eins gesagt. Damit geben Mathematikerinnen und Mathematiker an, wie groß eine Menge ist. Dabei geht es um die Anzahl der Elemente in dieser Menge. Je mehr Elemente, desto größer ist die Kardinalität oder manche sagen auch Mächtigkeit. Beide Worte sind total okay. Und an der Stelle machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug zusammen. Wir checken im berühmten Hilbertschen Hotel ein, denn der Service dort, der ist ganz großartig. David Hilbert, das war ein deutscher Mathematiker und Hochschullehrer. Er hat Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und er hat ein Gedankenexperiment erfunden, das veranschaulicht ganz gut, wie Mathematiker denken. Und es zeigt vor allen Dingen auch, wie absurd und seltsam es wird, wenn wir versuchen, die mathematische Unendlichkeit auf unseren endlichen Alltag zu übertragen. Also, stellt euch ein Hotel mit einer Besonderheit vor. Es hat nämlich unendlich viele Zimmer. Die sind alle durchnummeriert. 1, 2, 3 und so weiter. Eines Tages kommt ein Reisebus mit weiteren Gästen an. Der Bus hat unendlich viele Sitzplätze und alle sind belegt. Wir haben also eine unendliche Anzahl an Gästen. Und obwohl alle Hotelzimmer ja eigentlich schon belegt sind, ist der Portier an der Rezeption tiefenentspannt. Die Gäste, die schon da sind, die werden einfach gebeten, in ein anderes Zimmer zu wechseln. Damit das nicht total durcheinander läuft, schauen die Leute nach, welche Zimmernummer sie haben und multiplizieren die Nummer dann mit 2. Die Zahl, die dabei herauskommt, das ist ihre neue Zimmernummer. Der Gast aus Zimmer 1 geht in die 2, der aus 2 in die 4, der aus 3 wechselt in die 6 und so weiter. Und auf die Art und Weise sind am Ende die Räume mit einer ungeraden Ziffer frei. Und weil das Hotel eben unendlich viele Räume hat, gibt es natürlich auch unendlich viele Räume mit einer ungeraden Zimmernummer. Also kurz gesagt, der Portier kann immer entspannt bleiben, alle Gäste kommen irgendwo unter. Das Hotel von Hilbert veranschaulicht etwas, was im Endlichen gar nicht geht. In unserem Alltag ist eine Teilmenge kleiner als ihre Grundmenge. Ein Beispiel. Wenn ich nur die Hunde mit den Schlappohren als Teilmenge nehme, dann hat diese weniger Elemente, ist also kleiner, als meine Grundmenge mit allen Hunden aus der Fußgängerzone. So funktionieren aber nur endliche Mengen. Bei unendlichen Mengen gelten andere Spielregeln. Hier kann eine Teilmenge genauso groß sein wie ihre Grundmenge. Ja, und deswegen gibt es immer noch Platz im Hilbertschen Hotel. Die Gäste rücken hin und her und dabei werden die Räume mit den ungeraden Zimmernummern frei und die können von neuen Gästen bezogen werden. Das kann ewig so weitergehen, denn die Menge der natürlichen Zahlen ist genauso groß wie die Menge der ungeraden Zahlen. Und das, obwohl die Menge der ungeraden Zahlen eine Teilmenge der natürlichen Zahlen ist. Dass Cantor bei seiner Mengenlehre festgestellt hat, dass es gleich große Unendlichkeiten gibt, das war wirklich keine Überraschung, sagen unsere Mathematiker, sondern
das überraschende oder bemerkenswertere Resultat von Cantor war eben, dass es unendliche Mengen gibt, die nicht gleich groß sind, die wirklich größer sind als die natürlichen
Zahlen. Es könnte Busse geben, die da ankommen, die wirklich nicht in das Hotel hineinpassen, selbst wenn es leer ist.
Genau. Und das ist sozusagen die etwas tiefsinnigere Erkenntnis, dass es unendliche Mengen gibt, die nicht gleich groß sind, die wie die natürlichen Zahlen, sondern echt größer sind. Oder ganz allgemein, wenn man so will, für jede unendliche Menge gibt es eine Menge, die echt größer ist, nämlich ihre Potenzmenge.
Hier hake ich kurz ein, Stichwort Potenzmenge. Das ist die Zusammenfassung aller Teilmengen einer Grundmenge. Meine Grundmenge enthält alle Hunde, die ich in der Fußgängerzone gerade sehen kann. Die unterteile ich dann in Teilmengen. In einer sind die Hunde mit braunem Fell, in der nächsten sind die mit dem schwarzen Fell. Es gibt eine Teilmenge mit Hunden mit kleinem Kopf, lange Beine, was auch immer. Und all diese Hundeteilmengen sind gemeinsam die Potenzmenge. Und die ist größer als die Grundmenge. Der Grund? Wir können uns viele verschiedene Teilmengen ja ausdenken. In denen sind jeweils Elemente enthalten, zum Beispiel kleine Hunde. Und wenn wir jetzt alle Elemente dieser Teilmengen zusammenzählen, dann kommen wir auf eine sehr große Anzahl insgesamt. Denn wir können einige Hunde mit ihren Merkmalen in gleich mehrere Teilmengen stecken. Zum Beispiel solche, die schwarz sind, einen kleinen Kopf haben und gleichzeitig lange Beine haben. Wenn wir nur die Grundmenge dagegen betrachten, dann sind die einzelnen Tiere jeweils einmal enthalten. Und weil es in der Mengenlehre nun mal nicht um Hunde geht, verlassen wir an der Stelle jetzt mal wieder unsere Vierbeiner und kehren zur Unendlichkeit zurück. Wir schauen auf die Menge der reellen Zahlen. Die ist unendlich und es stecken gleich mehrere Teilmengen drin. Die natürlichen Zahlen sind eine davon. Es gibt die Teilmenge der ganzen Zahlen, darin sind die natürlichen Zahlen enthalten und zusätzlich ganze negative Zahlen, minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Dann gibt es noch Bruchzahlen, aber auch Zahlen mit Nachkommastellen, wobei einige sogar unendlich viele Nachkommastellen haben, wie die Zahl Pi und so einiges mehr. Und all diese Zahlen zusammengenommen, diese ganze wilde, verrückte Mischung, das ergibt die Menge der reellen Zahlen.
Und dadurch hat man schon zwei verschiedene Unendlichkeiten. Die Größe der natürlichen Zahlen und die Größe der reellen Zahlen. Und das geht so weiter. Die Potenzmenge der reellen Zahlen ist noch größer. Das ist eine weitere Art der Unendlichkeit. Und das hört nie auf. Zu jeder von diesen Unendlichkeiten gibt es eine noch größere. Insbesondere gibt es unendlich viele Unendlichkeiten.
Und die Frage, ob zwischen diesen die ersten beiden Unendlichkeiten, die Cantor gefunden hat, also die Größe der natürlichen und die Größe der reellen Zahlen, da hat Cantor schon gefragt, ob es vielleicht dazwischen noch etwas gibt. Also ob die Größe der reellen Zahlen tatsächlich die nächstgrößere Unendlichkeit ist. Kann es sowas geben? Also gibt es da irgendwie noch eine Zwischenunendlichkeit? Und das hat erst Gödel in den 30ern und Cohen in den 60ern haben gezeigt, dass das unentscheidbar ist. Man kann diese sogenannte Continuous-Hypothese weder beweisen noch widerlegen mit den üblichen Axiomen. Natürlich kann man sie jetzt, wenn man will, als neues Axiom dazunehmen, aber das ist nicht üblich.
Okay, da haben gleich schon wieder zwei wichtige Sachen drin gesteckt. Die Unentscheidbarkeit und die Axiome. Beides gehört eng zusammen. Wir fangen mal mit den Axiomen an. Der Begriff Axiom, der bezeichnet eine Art Unterbau, mit dem die Mathematiker arbeiten. Axiome sind Regeln oder Aussagen, die die Basis für weitere Überlegungen sind. Irgendwo muss man ja schließlich anfangen. Und was wichtig ist an der Stelle, die Axiome gelten als wahr und sind nicht weiter beweisbar. Ein einfaches Beispiel für ein Axiom ist die Aussage, jede natürliche Zahl n hat genau einen Nachfolger n plus 1. Ihr selbst wendet dieses Axiom ständig übrigens an, nämlich immer dann, wenn ihr durchzählt. 1, 2, 3 und so weiter. Es gibt immer noch eine weitere Zahl. Für verschiedene mathematische Theorien gibt es eigene Axiomsysteme, also ein Axiom kommt in der Regel nicht allein daher, sondern es bildet mit anderen zusammen ein Set. Das klingt alles für Nicht-Mathematiker ein bisschen, naja, wie soll ich sagen? Ich frag mal so, wer bestimmt denn, welche Aussagen ein Axiom und damit wahr sind? Wer darf das festlegen und nach welchen Kriterien?
Letztendlich die Community bestimmt das. Wenn wir uns zum Beispiel die Axiome für die natürlichen Zahlen anschauen. Da gibt es ein Axiom, das sagt, 0 ist eine natürliche Zahl und ein weiteres Axiom sagt, zu jeder Zahl gibt es eine nächste Zahl. 0 ist nicht die nächste Zahl von irgendwas. Und dann zwei verschiedene Zahlen haben auch zwei verschiedene nächste Zahlen. Es kommen noch ein paar Axiome dazu, die müsste ich aufschreiben. Und da würde ich sagen, die Axiome kommen von dem Bestreben, man hat im Kopf schon ein Objekt, nämlich die natürlichen Zahlen, und möchte dieses Objekt beschreiben. Vor Euklid gab es Geometrie, in dem Sinn, dass die Leute Punkte und Geraden und Dreiecke kannten. Und Euklid hat halt versucht, diese Dinge durch möglichst einfache Grundeigenschaften zu beschreiben. Und die Methode der Mathematik geht dann von diesen einfachen Grundeigenschaften aus und beweist weitere Dinge. Also natürlich, man könnte sich ein völlig zufälliges Axiomensystem zusammenstellen, wo man nicht einmal weiß, ob das überhaupt auf irgendein Objekt zutrifft oder ob es vielleicht einen Widerspruch gibt in diesem Axiomensystem. Aber ich würde sagen, die üblichen Axiomensysteme kommen aus der Intuition. Man denkt an ein Objekt, das ein bisschen schwammig im Kopf ist und versucht es einzugrenzen oder seine Eigenschaften zu beschreiben.
Und das Schöne ist ja, wenn ich, wie Martin Goldstern es gesagt hat, am Anfang vielleicht erst eine schwammige Vorstellung von meinem Objekt habe, dann wird es durch die Beschreibung immer klarer, auch für mich selbst. Und die Kunst bei den Axiomen ist nun, gleichzeitig präzise zu formulieren, aber trotzdem so allgemein, dass das Axiom nicht nur auf einen einzigen speziellen Fall passt. Und was ist sonst noch so wichtig?
Diese Axiomen sollten sozusagen in irgendeiner Form vollständig sein, was eben nicht wirklich formal geht, aber man sollte halt so viel wie möglich von der Mathematik, die man macht, mit diesen Axiomen durchführen können. Das ist eine nützliche Eigenschaft von Axiomen. Und die Axiome sollten offensichtlich wahr sein, in dem Sinn, dass halt jeder Mathematiker oder jede Mathematikerin sich das anschaut und sagt, ja, eh klar, natürlich stimmt das. Und dadurch stellt sich sozusagen jetzt gar nicht die Frage, wer darf jetzt da überhaupt bestimmen, ob das stimmt oder nicht. Weil das ist ganz offensichtlich einfach, dass das stimmt. Jeder Mensch, der halt sich mit natürlichen Zahlen schon mal beschäftigt hat, sieht, dass diese Axiome über die natürlichen Zahlen offensichtlich wahr sind. Und die Mengenlehre ist ein bisschen eine andere Geschichte. Da gab es historisch eben sozusagen schon mal Misstrauen, ob es überhaupt unendliche Mengen tatsächlich gibt. Und das postuliert die Mengenlehre, davon geht sie aus, ganz wesentlich. Das stört heutzutage niemanden mehr. Da gibt es aber noch ein weiteres Axiom, das in der Mengenlehre sehr nützlich ist und das man normalerweise dazu nimmt, das sogenannte Auswahlaxiom. Und das hat ein bisschen seltsame Effekte und das ist manchmal manchen Mathematikern etwas unheimlich.
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es darüber vielleicht Streitereien oder verschiedene Meinungen, ob wir dieses Axiom jetzt haben wollen oder nicht.
Und inzwischen hat man dieses Axiom im soziologischen Sinn einfach akzeptiert. Wann immer ich jetzt etwas beweise und ich verwende davon das Auswahlaxiom, dann kann ich das in ein Journal einschicken und sagen, ich habe es bewiesen. Und jeder Referee, wenn er das nachliest, wird sagen, ja, das ist ein gültiger Beweis. Vielleicht würde man dazu sagen, aber es ist sozusagen interessant oder bemerkenswert, dass man dafür das Auswahlaxiom braucht. Das braucht man sozusagen nicht immer. Das ist immer wieder seltsam, wenn man es braucht. Aber das schränkt nicht ein, weil wenn Leute glauben, in Wirklichkeit wollen sie das Auswahlaxiom lieber nicht verwenden, dann können sie sich bemühen, Beweise zu führen, die das Auswahlaxiom nicht verwenden. Es ist sozusagen dann ein Teil der existierenden Mathematik, ist die Mathematik ohne Auswahlaxiom oder mit einem von 20 schwächeren Varianten des Auswahlaxioms. Das gibt es durchaus Leute, die das sozusagen, die da irgendwie ein bisschen Buch führen, was man da jetzt eigentlich braucht und denen das Auswahlaxiom ein bisschen unheimlich ist, aber das schließt die sozusagen nicht aus.
Ein Axiom gehört jeweils zu einem Set. Und wenn ich nun einen mathematischen Beweis mit einem solchen Set machen möchte, dann muss ich nicht unbedingt zwingend jedes Axiom daraus verwenden. Das gilt nicht nur für das Auswahlaxiom, sondern auch für andere. Wichtig ist nur, wenn ich den einen Teil des Sets verwende, dann darf sich mein Ergebnis am Ende nicht mit den übrigen Axiomen beißen. Und manchmal kommt man trotz aller Überlegungen an einen Punkt, wo man sagen muss, okay, das kann man jetzt weder beweisen noch widerlegen. Das sind die unentscheidbaren Fälle. Hierzu gehört die sogenannte Kontinuumshypothese, die Martin Goldstern vorhin schon erwähnt hat. Das ist die Frage, schlummert zwischen der Menge der natürlichen Zahlen und der Menge der reellen Zahlen noch eine weitere Menge? Eine Menge, die von ihrer Größe her zwischen den beiden anderen ist. Schon Cantor hat sich diese Frage im 19. Jahrhundert gestellt und auch noch lange danach hat dieses Problem die Fachwelt beschäftigt. Große Aufmerksamkeit bekam es zum Beispiel im Jahr 1900.
Das war dann in der berühmten Rede von Hilbert, die er in Paris 1900 gehalten hat, im Anlass eines internationalen mathematischen Kongresses. Das war das erste seiner berühmten 23 Probleme. Kann es sowas geben? Also gibt es da irgendwie noch eine Zwischenunendlichkeit? Und Gödel in den 30ern und Cohen in den 60ern haben gezeigt, dass das unentscheidbar ist. Man kann diese sogenannte Kontinuumshypothese weder beweisen noch widerlegen mit den üblichen Axiomen. Natürlich kann man sie jetzt, wenn man will, als neues Axiom dazunehmen, aber das ist nicht üblich.
Ganz schön verzwickt, oder? Zum Glück ist die Sache mit dem Abzählbar unendlich und dem Überabzählbar unendlich zumindest ein Ticken einfacher. Was das bedeutet, dazu kommen wir jetzt. Wenn wir die Menge der natürlichen Zahlen betrachten, dann haben wir zwar eine Menge mit unendlich vielen Elementen vor uns, aber, und das ist der springende Punkt, wir können sie sortieren und durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Die natürlichen Zahlen sind abzählbar unendlich. Und immer wenn die Frage im Raum steht, ob irgendeine Menge abzählbar unendlich ist oder nicht, immer dann sind die natürlichen Zahlen die Menge, mit der verglichen wird. Und ja, es gibt viele Mengen, die ebenfalls abzählbar sind. Als Beispiel schauen wir auf die Menge mit allen geraden Zahlen. Die ist unendlich und abzählbar und das können wir sagen, weil wir Pärchen bilden können und keine Zahl muss übrig bleiben. Wir können also jeder natürlichen Zahl eine gerade Zahl zuordnen und somit Paare bilden. Das heißt, die beiden Mengen sind gleich groß. Wenn es aber um eine Menge geht, bei der das nicht klappt, diese Paarbildung, dann ist die Menge größer als die Menge der natürlichen Zahlen. Und in solchen Fällen sprechen wir von überabzählbar unendlichen Mengen. Ein Beispiel dafür ist die Menge der reellen Zahlen. Alles schön und gut, aber wie rechnet man jetzt nun eigentlich mit Unendlichkeiten? So wie im Endlichen? Also dann heißt es halt nicht 3 plus 3, sondern unendlich plus unendlich?
In mancher Hinsicht ist das Rechnen mit unendlichen Zahlen viel einfacher als das mit endlichen, weil zum Beispiel...
Also wenn ich eine abzählbare und eine überabzählbare Menge zusammenlege, ist die neue Menge genauso groß, wie es vorher die überabzählbare Menge war, was die größere der beiden war. Oder wenn ich zwei abzählbare Mengen, zum Beispiel die geraden Zahlen und die ungeraden natürlichen Zahlen, zusammenbringe, habe ich wieder eine abzählbare Menge.
Plus und Mal ist sehr leicht. Mhm. Und alle möglichen Dinge, die sozusagen nicht offensichtlich und sehr einfach sind, sind dann unentscheidbar. Und es gibt dann ein paar Ausnahmen, wo man dann halt sehr wohl beweisen kann Dinge, aber vieles ist unentscheidbar.
Jakob Kellner und Martin Goldstern, die haben zusammen mit Saharon Schellach von der Universität Jerusalem für 10 ganz bestimmte Unendlichkeiten gezeigt, dass sie zum einen unterschiedlich groß sind und zum anderen konnten sie diese Unendlichkeiten auch noch ihrer Größe nach sortieren. Sie erklären uns auch gleich, was sie da getan haben, aber vorher noch mal kurz das Wort Kardinalzahl eingeführt, denn das brauchen wir gleich. Dabei geht es um die Größe von Mengen. Wenn man in der Mathematik angeben will, wie viele Elemente in einer Menge enthalten sind, dann macht man das mit Hilfe der sogenannten Kardinalzahl. Je größer die ist, desto mehr Elemente sind in der Menge enthalten. Das nur kurz für den Hinterkopf, denn sowohl bei endlichen als auch bei unendlichen Mengen gibt es Kardinalzahlen. Wir kommen jetzt zurück zu unseren Mathematikern. Was die zusammen mit ihrem israelischen Forschungskollegen gemacht haben, hat nichts mit den uns vertrauten Grundrechenarten zu tun, sondern das erzählen sie besser selbst.
Es gibt ein paar Definitionen, die zu unendlichen Kardinalzahlen führen. Es gibt zum Beispiel einen Begriff in der Mathematik von einer kleinen reellen Menge, eine besonders dünnen Menge. Die muss nicht, die kann überabzählbar sein, aber sie ist in gewissem Maße sehr mager. Und jetzt kann man sich zum Beispiel so Fragen stellen, wie viele von diesen ganz mageren Mengen braucht man, um alle reellen Zahlen damit zu überdecken, zum Beispiel. Und das führt automatisch zu einer unendlichen Kardinalzahl. Also wie viele davon brauche ich? Die Antwort ist eine bestimmte Kardinalzahl, von der wir ursprünglich nicht wissen, was sie ist. Und dann hat man schon seit längerem gezeigt, das ist auch wieder mal unentscheidbar, was das genau ist. Man weiß, dass es größer sein muss, mehr als die Größe der natürlichen Zahlen. Man weiß, dass es höchstens so groß ist wie die reellen Zahlen.
Und was wir tatsächlich gemacht haben, wir haben ein mengentheoretisches Universum gebastelt, in dem diese Zahl halt, ich weiß nicht, die 7. größte Unendlichkeit ist. Und für eine ähnlich definierte andere Unendlichkeit, die war halt dann die 10. größte.
Genau, das war sozusagen das Neue, dass wir ein Universum gefunden haben, in dem all diese 10 Zahlen verschiedene Werte haben. Man hat aber bisher schon gewusst, dass für je 2 dieser Zahlen gibt es ein Universum, wo die verschiedene Werte haben können. Aber es war noch nicht klar, ob man die auch alle gleichzeitig verschieden machen kann. Das ist etwas recht Technisches, also wir waren sehr froh über dieses Ergebnis, das ist ein sehr schönes Ergebnis, aber in Wirklichkeit ist das sozusagen etwas eine sehr mengentheoretisch interne Frage. Das war etwas, was vor allem deswegen interessant war, weil es schwierig war. Ich glaube nicht, dass das jetzt sozusagen wesentliche Erkenntnisse bringt für die Struktur der Nullmengen oder sonst irgendwas.
Sondern das ist halt die Erkenntnis, die man davon hat, ist sozusagen die Methode, die wir verwendet haben. Also wir bauen dieses Universum und in Wirklichkeit, wie baut man ein Universum? Im Wesentlichen, indem man zuerst ein Gerüst aufstellt. Und dieses Gerüst, was wir aufgestellt haben, war aber neu.
Und die Methode, die wir da prinzipiell verwenden, ist Forcing. Und das ist etwas, was eben von Cohen erfunden wurde, um
1963.
zu beweisen, dass man die Kontinuumshypothese nicht beweisen kann. Und das war jetzt eben auch wieder sozusagen eine sehr komplizierte Anwendung dieser Forcing-Methode. Und das ist schön und sehr befriedigend, aber in erster Linie, in Mathematik ist manchmal so ein bisschen so wie, man hat eine Art sportlichen Ehrgeiz. Es gibt halt eine Frage und die Frage ist schwierig und allein dadurch wird sie interessant. Wenn die Antwort auf diese Frage sehr einfach gewesen wäre, dann wäre das kein wichtiger Satz. Also da würde nicht in irgendwelchen Lehrbüchern stehen, im Übrigen gilt der folgende wichtige Satz, dass halt diese 10 Dinge verschieden sein können, sondern würde es halt niemanden interessieren. Weil es ist, okay, man kann es halt machen, warum nicht? Interessant wird es dadurch, dass es schwierig ist.
Und manchmal sind diese schwierigen Fragen über Jahrhunderte unbeantwortet, was natürlich den Ehrgeiz auch wieder anstacheln kann. Die Frage, die Jakob Kellner, Martin Goldstern und Saharon Schellach beantwortet haben, also die Frage nach diesen bestimmten 10 Unendlichkeiten und ihrer Größe, diese Frage war relativ jung, die kam erst in den 1980ern auf. Forschung in der Mathematik, die hat einen riesengroßen Vorteil, man braucht nicht viel Material dafür. Was man stattdessen auf jeden Fall immer braucht, ist Durchhaltevermögen, jede Menge. Warum?
Die Arbeitsweise ist im Wesentlichen so, man kommuniziert halt miteinander, man hat Papier und Bleistift oder mit Computer oder wie je nach Geschmack, schreibt man halt auf, was man sich so überlegt.
Oder an der Tafel.
Und versucht halt alles Mögliche und meistens funktioniert es nicht. Mhm. Also dieses Scheitern ist ein wichtiger und essentieller Bestandteil. Man gewinnt ja auch Erkenntnis dadurch, wenn etwas nicht funktioniert. Und man sieht, dass etwas nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Und das erst ermöglicht einem, einen nächsten besseren Ansatz zu machen. Aber der Effekt ist halt doch, dass halt typischerweise in der Mathematik, wenn man etwas versucht, wird man daran scheitern. Damit muss man sozusagen auch ein bisschen zurechtkommen. Das ist dann manchmal ganz, ich sag mal, da erfrischend, wenn man mal zwischendurch was anderes macht, zum Beispiel programmiert oder sonst wie, wo man dann einfache Probleme, mit einfachen Problemen konfrontiert ist, von denen man weiß, dass man sie halt einfach lösen kann. Das ist eben genau der Unterschied zur Mathematik. Da weiß man nie, ob das zu irgendwas führen wird oder nicht. Es kann einfach sein, dass erstens, dass es gar nicht geht oder dass man selbst dafür zu blöd ist oder dass man halt gerade Pech hat und nicht das Richtige denkt. Mhm. Und das ist irgendwie der Normalfall. Also es ist so, ein paar Mal im Jahr hat man sozusagen Erfolg und hat dann einen neuen Satz bewiesen. Oder vielleicht einmal im Jahr oder je nach Jahr, ob es ein gutes Jahr ist oder kein gutes Jahr ist. Das ist sozusagen okay, man hat ja Spaß dabei.
Wenn man etwas über mathematische Forschung liest oder hört, dann gibt es manchmal Sätze wie, ja, dann haben die das mal durchgerechnet. Ich verstehe total, woher das kommt, aber es stimmt eben nicht immer. Wie war das bei dem Forschungsprojekt unserer Mathematiker? Haben die einfach durchgerechnet?
Das haben wir nicht. Also wir haben das nicht so ausgerechnet. Wir haben wirklich alles Mögliche probiert. Und so in der Schule gibt es immer eine Methode, wie man die Gleichung lösen kann. Und das ist in der wirklichen Mathematik, also es gibt sehr viele Methoden und manchmal kennt man nur die richtige Methode nicht, weil man nicht die ganze Bibliothek durchgelesen hat. Aber oft muss man die Methode auch selber erst erschaffen.
Genau, also Mathematik, die normale Mathematik, die man so betreibt, ist sozusagen ein sehr kreatives Unterfangen. Man muss ständig Dinge erfinden. Und es geht nicht darum, dass man bestehende Methoden halt anwendet, um Dinge auszurechnen.
Ja. Eine Anekdote über Hilbert muss ich erzählen. Dessen Assistent, sehr begabter Assistent, hat die Mathematik verlassen und man hat Hilbert dann später erzählt, der ist jetzt, ich weiß nicht, Dichter oder Maler geworden. Und da hat Hilbert gesagt, ja, für die Mathematik war er nicht kreativ genug. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber so geht die Anekdote.
Tja, kreativ und auch produktiv sein, klar, funktioniert nicht immer gleich gut. Ich behaupte jetzt einfach mal, das gilt für uns alle. Mathematische Erkenntnis, das ist insgesamt ein langsamer Prozess. Man muss sich, wie Martin Goldstern das formuliert hat, man muss sich erst einmal in das Thema so richtig reingraben, alles von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten, bis man die Zusammenhänge dann wirklich sieht. Aber gab es trotzdem bei den beiden, bei ihrem Forschungsprojekt, so einen plötzlichen Aha-Moment? Das war meine letzte Frage an die beiden bei unserem Gespräch. Hier kommt die Antwort.
Ich kann mich erinnern, da war mein Flugzeug. Unser Co-Autor ist der Saharon Schellach, das ist ein ganz großartiger und bedeutender Mathematiker. Und der hat natürlich die wesentlichen Impulse zu diesem Ding geleistet. Und ich kann mich erinnern, wir sind ja tendenziell ein bisschen faul und es ist immer so ein bisschen getaktet, die Arbeit. Wenn wir den besucht haben in Israel, sind wir davor immer ganz fleißig geworden, weil es war uns ein bisschen peinlich, dass wir jetzt monatelang wenig gemacht haben. Und dann haben wir uns das wieder zusammengesetzt und das angeschaut. Also das ist immer extrem sozusagen produktiv und wichtig, ihn zu besuchen. Mhm. Gar nicht so sehr mit dem, was man dann tatsächlich mit ihm arbeitet, sondern einfach, dass man sich dann zusammenreißt und vorher was macht. Und auf dem Flug nach Israel ist uns dann da die wesentliche Erkenntnis von diesem einen Ding gekommen.
Ich kann mich an einen anderen Moment erinnern, oben im Dissertantenraum, wo wir an der Tafel etwas ausgerechnet haben. Also es gibt manchmal Erkenntnisse, dass etwas plötzlich, wenn man sozusagen vom richtigen Blickwinkel anschaut, ist es ganz klar. Auch etwas, was gerne passieren kann, ist, dass man ein Problem hat und dass man plötzlich sieht, dass das in Wirklichkeit in zwei Probleme zerfällt, von denen man das eine eh schon lösen kann. Und da muss man nur mal mit dem zweiten arbeiten. Aber das ist schon ein Schritt vorwärts, obwohl, wie gesagt, das erste Problem hat man selber oder hat jemand vor 100 Jahren eh schon gelöst. Aber auch das ist eine schöne Erkenntnis, die man haben kann.
Sehr viel muss man sozusagen aufbauen und es geht sozusagen langsam voran und man versteht immer mehr. Und dann gibt es immer wieder dazwischen so plötzliche Momente der Erkenntnis. Das ist natürlich nichts Absolutes. Das kann dann sein, dass am nächsten Tag, also dann freut man sich sehr und hört am besten auf zu arbeiten, weil das ist dann gerade sehr befriedigend und man mag das gar nicht sozusagen sich zerstören, indem man sich das genauer anschaut. Das kann durchaus passieren, dass man dann am nächsten Tag, wenn man sich das überlegt, draufkommt, dass sie halt ein völliger Blödsinn. Das Problem, wenn man alleine arbeitet, ist es zum Beispiel auch sehr schwierig zu korrigieren, ein Paper, das man selber geschrieben hat. Man weiß eh, was man meint und man hat ein ganz klares Bild davon, was man da sagen will und es schaut alles sozusagen so wahr und wunderbar aus, dass es schwierig ist, wenn da wirklich irgendwo noch ein Fehler ist, den zu finden. Und das ist sehr angenehm, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der einem dann sozusagen ein bisschen misstraut. Man hat eine viel bessere Kontrolle und natürlich ist es viel motivierender aus ganz einfach sozialen Gründen, dass man sozusagen mit jemandem über diese Dinge reden kann und nicht nur allein für sich darüber nachdenkt.
Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.